Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachglatzen. Christoph, welches Thema haben wir heute für unsere Zuhörer und Zuseher?
Ja, genau. Wir haben nämlich ein gewünschtes Thema oder vorgeschlagenes Thema. Und zwar geht es hier um ja, das Spitzenschach. Ne? Warum gibt es aus Deutschland so wenig Top-Spieler? Ich glaube, wie war es genau formuliert? Supergroßmeister oder
Weltklasse-Spieler?
Weltklasse-Spieler. Das ist immer so ein bisschen Definitionsfrage. Ne? Was ist jetzt Weltklasse? Ist das jetzt die Top 10? Ist es die, weiß ich nicht, Top 50 oder so? Darüber kann man natürlich auch irgendwie ein bisschen streiten. Ne? Was ist genau die Definition? Aber wir haben tatsächlich nicht so viel. Ne? Vincent Kaimer war ja jetzt in der Spitze mal in der Top 10 sogar dran. Es ist ein bisschen zurückgefallen die letzten Monate. Aber auf jeden Fall erweiterte Weltspitze. Ich glaube, darüber braucht man jetzt nicht groß reden. Das kommt schon bei ihm hin. Aber sonst eben nichts. Ne? Wir haben auch jetzt keinen, würde ich sagen, offensichtlichen Kandidaten, der da in absehbarer Zeit hinkommen könnte. Ich weiß nicht, dies ist anders, aber sehe ich jetzt im Moment nicht. Aber darüber reden wir jetzt gleich. Ne? Und das war so die Frage. Es gab im Zusammenhang mit der Frage auch noch so ein paar Unterpunkte sozusagen. Darüber können wir natürlich auch noch sprechen dann gleich nach und nach. Mhm.
Ja, zur Definition von Weltklasse, ich denke, da kann man sehr gut die Grenze ziehen bei 2700 Elo, weil die Anzahl der Spieler, die diese Elo-Zahl hat, relativ konstant ist in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und aktuell sind es 34 Spieler mit einer Elo-Zahl über 2700 im klassischen Schach. Und davon nur oder immerhin ein Deutscher, Vincent Kaimer, die Nummer 21 aktuell der Weltrangliste mit 2721. Also Vincent ist Weltklasse per dieser Definition, auch für uns, denke ich. Dann haben wir noch zwei weitere Spieler in den Top 100 mit Dimitri Kollers und Matthias Blühbaum aktuell. Da gibt es immer wieder ein paar Deutsche, die da mal so rein und rausfallen. Das ist so die Nationalspieler, die wir gerade haben. Ne? Alexander Donschenko war da mal drin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Rasmus Zwane drin war. Vermutlich auch mal. Aber ja. Das sind so, da gibt es so kleine Veränderungen im ungefähr 2640er bis 2660er Bereich. Da, wo alle so einige deutsche Großmeister reingestoßen sind, wieder rausgefallen sind. Genau, und die Grundfrage dieses Podcasts, warum haben wir so wenig Weltklasse-Spieler? Ne? Mhm. Was glaubst du, was der Hauptgrund ist?
Tja, ich hab natürlich, als wir überlegt haben, welches Thema wir machen, habe ich auch drüber nachgedacht. Und so ganz klar ist es mir nicht. Also ich habe jetzt keine Knaller-Antwort oder Knaller-Begründung. Ich sage, das genau ist jetzt der Grund. Man kann natürlich bei manchen Punkten über große Zahlen gehen, wenn man sich überlegt, ne, wie viele Personen gibt es in Deutschland, die Schach spielen und so weiter. Darüber kann man natürlich gehen, ne, und sagen, wir haben jetzt weniger schachspielende Menschen als zum Beispiel Indien, die jetzt in den letzten Jahren natürlich da massiv nach vorne gekommen sind mit ganz vielen jungen Spielern, weil da sind wir mittlerweile bei 3 Indern in der Top 10, die im Altersschnitt haben von 19 oder sowas, ne? Und ja, das geht da immer noch weiter nach oben und das ist bei uns eben nicht zu sehen. Ne? Wir haben nur die eine Ausnahmefigur im Moment mit Vincent und wenn wir in der Historie gucken, so die letzten 10, 20, 30 Jahre, das kann man ja mal so ein bisschen machen, wir hatten jetzt nie mehr als maximal mal einen Spieler da drin. Also mehr gab es nie. Ne? Wir hatten Arkadi Neidic eine Weile, der über 2700 war, auch so in diesem groben, diesem Bereich war. Aber es gab nie dann auch noch einen zweiten oder dass man jetzt gesagt hat, ja, da kommt jetzt einer noch rein. Also das war eigentlich nie der Fall. Mhm. Also da haben wir eigentlich eine relativ konstante Entwicklung, wo ich denke, sich das deutsche Spitzenschach verbessert hat, ist knapp darunter. Also weil ich glaube, wir haben stärkere Bretter 2, 3, 4, 5, als wir es vielleicht früher hatten. Ein bisschen besser zumindest. Deswegen glaube ich, sind die Chancen auch, um Medaillen zu spielen, ein bisschen höher bei Turnieren. Haben wir ja letztes Mal gesehen bei der EM. Aber so, warum jetzt nicht noch ein zweiter Topspieler ist, ich denke, also an den großen Zahlen kann man vielleicht wirklich ein bisschen ne, sich überlegen. Wir haben halt nicht so viele Spieler überhaupt im Pool. Und ich denke, es hört sich jetzt blöd an, ne? Manches ist auch ein bisschen Zufall. Also, ob jetzt ein Spieler, der entsprechend die Möglichkeiten hat, auch in das Umfeld kommt und so weiter. Ne? Also das, glaube ich, ist manches auch Zufall. Keine tolle Begründung, ne? Aber ich glaube, das ist nicht ganz falsch.
Das mit den Zahlen, da bin ich mir nicht ganz sicher, Christoph, weil Deutschland hat ja neben Russland somit die meisten Schachspieler in der FIDE-Weltrangliste. Mhm. Also jetzt nicht in der Top-Rangliste, sondern generell in der gesamten Rangliste. Und wenn man jetzt auf FIDE geht, auf der Webseite und nach den Zahlen schaut, sucht, kann die Liste gar nicht angezeigt werden von der deutschen Gesamtzahl an Spielern, weil die einfach zu groß ist. Über 50.000 Spieler. Das heißt, in der Breite ist Deutschland hervorragend aufgestellt und es gibt halt extrem viele Schachspieler, die organisiert sind und eine Elo-Zahl haben. Und ich glaube, Deutschland hat auch eine riesige Anzahl an internationalen Meistern, genauso viele, also ähnlich wie Russland. Mhm. Das ist so meine alte Info, die ich habe seit vielen Jahren. Und danach kommt erstmal weit und breit gar nichts. Also das sind die beiden Länder mit den meisten internationalen Meistern und mit den meisten Titelträgern insgesamt. Also auch sehr viele Großmeister. Also in der Breite ist Deutschland schon sehr gut aufgestellt. Das heißt, es gibt wohl ein Phänomen. Viele junge Spieler spielen Schach bis zu einem gewissen Punkt in Deutschland, werden sehr, sehr gut, werden internationaler Meister. Das ist so das Minimumziel. Dann gibt es ein paar nach oben, die es schaffen, Großmeister zu werden. Und dann hören sie aber auf. Beziehungsweise Profi, Schach als Profi ist auf der Karriereleiter nicht vorgesehen.
Mhm, klar, das ist ein Thema, das haben wir auch, glaube ich, in ähnlicher Form auch schon mal besprochen, ne? Wo wir sagen, so Schach als Beruf oder so, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Natürlich gibt es in Deutschland vielfältige Alternativen, ne? Vielleicht dann attraktive Alternativen als in anderen Ländern, ne? Wo dann vielleicht der Weg zum Profitum irgendwie ja besser erscheint, ne? Als es in Deutschland der Fall ist. Es gibt ja so ein paar Fälle, wo man sich so denkt, ja, wenn der jetzt weiter gespielt hätte, ne? Vor kurzem habe ich noch eine Partie angeguckt von Louis Engel, ne? Den müsstest du dann gut kennen aus deiner Region. Der ist zum Beispiel jemand, der hätte hundertprozentig Nationalmannschaft jetzt gespielt. Also, glaube ich, da braucht man nicht groß drüber reden, wenn der weiter gespielt hätte
Vollzeit. Dazu gibt's eine Info auch. Mhm. Also Louis wird jetzt nach seinem Studium erstmal ein Schachjahr machen. Das ist, okay. Das ist nicht geheim. Ich weiß nicht, ob das geheim ist, ob ich was ausplaudere, aber das hat er mir gesagt. Das hat er, glaube ich, auch so kundgetan. Mhm. Er ist mit seinem Studium, Jurastudium, fertig. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ob er das erste Staatsexamen gemacht hat oder wie das, ich verwechsel immer die Bezeichnung. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt ein Schachjahr machen möchte.
Ja.
Er ist ja noch sehr jung. Ich glaube, er ist 22, 23. Genau. Mhm. Und genau, das ist natürlich ein super Beispiel. Louis ist ein Generationstalent, wenn man das auf Deutsch überhaupt so sagen kann. Er war schon mit 10, 11, 12 ein riesiges Talent. Man wusste schon damals, dass er ein extrem starker Spieler wird und er hat natürlich auch niemanden dann auch enttäuscht. Ne? Er hat die Wartung übererfüllt. Er ist mehrfacher deutscher Jugendmeister. Er hat den EM-Titel früh gemacht. Er ist dann auch sehr früh Großmeister geworden, obwohl er gar nicht so viel trainiert hat. Ne? Mhm. Das ist ihm alles so ein bisschen nicht zugeflogen. Er hat halt natürlich auch schon in seiner Jugendzeit, ich weiß ganz genau, wie das damals vonstatten ging. Er war super interessiert an allen möglichen Schachliteratur, hat die alle gewälzt, hat die alle gelesen, Partien nachgespielt, also auf natürliche Weise das Schachspiel aufgesogen. Ne? Und im Vergleich zu anderen Kindern, die dann halt nur so ein bisschen gezockt haben. Und keine Überraschung, dass er so ein extrem starker Spieler geworden ist. Und ich bin mal gespannt, wie weit das da geht jetzt mit ihm, wenn er jetzt wirklich sich konzentriert, ein Jahr wirklich komplett nur Schach macht und was er da erreichen kann. Und ich habe ihm schon immer gesagt, also unter vier Augen so, ich hätte mir immer gewünscht, dass er halt versucht, diese Schiene zu verfolgen, weil er ein Riesentalent ist und die Anlagen hat, um auch wirklich ein sehr, sehr großer Spieler zu werden. Und das hat er immer wieder auch unter Beweis gespielt in der Bundesliga gegen starke Großmeister gewonnen, die viel höher nominell waren als er gelistet. Und dementsprechend bin ich sehr von ihm überzeugt.
Mhm. Ja, er ist auch ein Fall, wo, also der war jetzt in den, wenn man immer nach Jahrgängen guckt, ne, wie gut ist jemand denn in welchem Alter? Ne? Da war der eigentlich früh auf so einer Bahn, ne, dass man sagt, okay, der müsste eigentlich sehr weit kommen. Ne? Mhm. Also man hat früh erkannt, dass da viel geht. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied, will ja niemandem zu nahe treten, aber wenn man jetzt guckt, wer so im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft ist, ne, also Nummer 3, 4, 5, ne, das hat man da nicht vermutet bei denen. Also, dass die jetzt so gut sind. Also da war einfach diese, was ist denn jetzt das gute Wort? Im Englischen sagt man immer Trajectory, ne? Also die projizierte Kurve, ne? War bei denen nie so gut wie jetzt bei Keimer zum Beispiel oder auch bei Louis Engel, ne? Die also ganz früh mit ganz großen Sprüngen nach vorne kam, wo es, okay, wenn der so weitermacht, dann ist das mal 2,7 plus, ne? Und aber den anderen nicht unbedingt so, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt nie den Eindruck, also wirklich nicht böse gemeint, aber das jetzt, weiß ich nicht, Frederik Smahn ist ein guter Spieler, ne? Aber da hast du nie jetzt gedacht, der wird 2,57 erreichen. Oder hättest du es gedacht?
Nein, Also das kam sehr plötzlich irgendwie bei ihm.
Das ist, ja, auch, ist ja auch sehr stark, ne? Gar keine Frage. Ja, ja. Aber es ist halt nur, da sind immer noch viele Punkte dazwischen, sozusagen. Und so Talente, solche, dann kommen wir wieder mit Talent, ne? Talent gegen Arbeit und so, aber sind schon Unterschiede. Ob der jetzt so ein wie Keimer, ne, mit 10, der dann da seine 2-3 schon fast hatte, ne? Also der war ja, vor kurzem habe ich eine Statistik gesehen, ne, dass er also auch da mit dabei war, ne? Also da war dieser Vergleich mit Oro und wie heißt dieser Engländer? Peng, Pang oder so?
Peng, ja.
Ja, genau. Also da war so ein Vergleich, ne? Wann haben die 2-2 erreicht? Da war ja Vincent auch in der Nähe, ne? Also dieses Level, das schon ganz früh zu erreichen, ist schon ein Indikator, ne? Nicht, dass das jeder schaffen würde, aber dass so diese Basis ist dann oft ganz früh erkennbar, ne? Bei den Kindern, ne? Aber klar, dass überhaupt Alternativen da sind beruflich, da sind wir in Deutschland natürlich privilegierter als in vielen anderen Ländern, ne? wo dann der Weg dann da attraktiver ist vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn man jetzt guckt, die indischen Nachwuchsspieler, die jetzt schon top sind, dass die jetzt aus in armen Verhältnissen kommen und dann ist das für die jetzt die Chance. Also nimm mal Guka, ich kann es das Beispiel nehmen, ne? Die sind gut situiert, ne? Der hätte alles machen können, ne? Er hätte Arzt werden können, sonst was werden können, ne? Und macht's aber trotzdem nicht. Sondern, naja, hat ja offensichtlich alles richtig gemacht, ne? Mit seinem Karriereweg.
Für mich kann man das wirklich auf diesen Punkt subsumieren. Für mich ist das wirklich eigentlich der entscheidende Punkt, dass Schach in westlichen Ländern, nicht nur in Deutschland, als Beruf noch nicht die Anerkennung genießt, die es genießen müsste, um es Individuen einfacher zu machen, eine Entscheidung zu treffen, dass sie Schach als Beruf ausüben möchten. Der kollektive Druck, einen normalen Beruf, normal, was ist normal heutzutage? Also eh Quatsch, dieser Begriff wird aber von vielen Nasen einfach so in den Raum geworfen. Eine klassische Ausbildung, klassischer Beruf, das ist alles obsolet, das gibt's nicht mehr. Das sind so total unsinnige Aussagen, Nullaussagen für mich, die es einfach Individuen schwer machen, ihren Traum zu verfolgen und das zu tun, worauf sie wirklich Lust haben, auch beruflich. Wir können natürlich nicht alle Künstler werden, wir können nicht alle Handwerker werden, wir können nicht alle Juristen sein oder alle Ärzte. Ne? Jeder sollte das natürlich versuchen, als Beruf zu wählen, was auch von innen heraus er auch machen möchte und nicht gedrängt werden von einem Kollektiv etwas zu tun, weil es vielleicht dem Bruttosozialprodukt dient und weil man vor allen Dingen sehr viel Geld damit verdient. Für mich ist Geld sowieso ein sehr schlechter Anreiz, weil natürlich viele Menschen total unzufrieden sind mit ihren Jobs und in Berufen landen, die teilweise nur gar nicht die Kompetenzen oft teilweise dafür haben, gar nicht die Anlagen dafür haben, aber das machen, weil sie meinen, sie verdienen damit Geld. Und Schach steht halt nicht in diesem Kontext. Schach steht nicht als Beruf da. Ne? Schach ist halt jetzt inzwischen natürlich viel anerkannter, ne? Auch als Beruf. Das wird sich nach und nach hoffentlich auch ein bisschen durchsetzen. Genauso wie die Ansicht, dass wir in einer derart pluralistischen Erwerbsgesellschaft inzwischen leben, dass alle möglichen Berufe entstanden sind. Zum Beispiel auch YouTuber, Content Creator, das gab es ja früher auch nicht. Ne? Mhm. Aber das kann man jetzt nicht verneinen, ne? Dass jemand wie ich oder zig andere Leute YouTuber sind und dadurch ihren Lebensunterhalt verdient und nicht so schlecht. Und das Hobby dann zum Beruf machen. Genauso sollte es mit Schach sein. Und ich glaube, das muss ich erstmal, dieser Wille muss ich durchsetzen erstmal, ne? Dass Schach als Beruf dienen kann und das nicht so abtun. Irgendwie, ne? Damit kann man doch kein Geld verdienen, ne? So eine typische Aussage, die man da zu hören bekommt, ne? Kennst du mit Sicherheit auch, ne? Und du hast dich ja auch irgendwann durchsetzen müssen, dass du sagst, ich mache jetzt Chessable, ich mache meine Kurse, ne? Und dann hast du einen Job verlassen halt, den sicheren Job. Und bist dann übergegangen, hast dann Kurse für, du hast gesagt, nee, ich möchte Kurse machen jetzt, ne? So war das doch für dich auch, ja, auch nicht so einfach wahrscheinlich. Damals noch viel früher, ne? Vor 15 Jahren oder so. Ne? Wie lange ist es her?
Ich bin vor 10 Jahren, habe ich da meinen Job sozusagen gewechselt, ja.
Ja.
Gut, ich habe natürlich den Fall gehabt, Unterschied jetzt zu dieser Entscheidung, wenn man dann jetzt als junger Mensch sagt, ich beginne direkt, also ich wechsle praktisch von der Schule zum Schach sozusagen, ist noch was anderes. Ich habe ja 17 Jahre so einen konventionellen Beruf gemacht, ne, und bin dann gewechselt, was dann auch noch was anderes war, weil ich denke, viele Dinge, die ich in dem Job hatte, haben mir auch später geholfen, ne, also eine gewisse Disziplin, irgendwie so, ne, das ist ja einfach schon, was wir hier machen, ist ja schon Arbeit. Das ist ja nicht irgendwie so aus Spaß irgendwie rumeiern, ne, sondern muss schon irgendwie diszipliniert arbeiten und organisiert sein und ähnliches. Das ist schon hilfreich, ne? Also das ist was anderes, glaube ich, ob du jetzt einfach so, ich mache jetzt Schach, ne? Allerdings vielen fehlt da immer noch auch so ein bisschen die Fantasie, ne, was man da machen kann in diesem Beruf hier, ne, was wir hier so machen. Ne? Also die denken halt immer, ja, da kann man ja gar nichts mit verdienen, da gibt's ja gar keine Möglichkeiten, das ist natürlich falsch. Aber gut, das ist, woher sollen es wissen, ne? Also wenn die jetzt so gar nicht wissen, was abläuft, ne? Ich habe da manchmal auch irgendwie merkwürdige, also aus meiner Sicht dann merkwürdige Diskussionen, aber
mit deinem offenen Geist geht alles, ne? Und mit ein bisschen Visionärtum, ich meine. Nur weil es den eigenen Horizont überschreitet. Gut, viele Menschen tun sich halt schwer, sobald es den eigenen Horizont überschreitet, sich auch nur ansatzweise nachzuvollziehen, was da getan wird oder was möglich ist.
Es gibt auch.
Das ist halt schade.
Ja, es ist manchmal auch eine Frage des Weiterdenkens. Ne? Also vieles ist auch auf lange Sicht gar nicht planbar. Also wenn du jetzt heute eine Berufsentscheidung triffst zum Beispiel, ist die sehr schwierig überhaupt durchzuplanen. Ne? Also wenn du jetzt denkst, jemand, ich mache mal jetzt ein Beispiel, da kriege ich wahrscheinlich eins auf die Nuss bei den Kommentaren, ne? Der jetzt heute wird, weiß ich nicht, Kfz-Mechatroniker. Ne? Das kannst du natürlich machen, aber das ist tot. Durch den Wandel in der Mobilität, ne? Da gibt's nichts mehr zu reparieren. Es gibt keine Motoren mehr zu reparieren und so weiter. Das ist alles weg in 10, 15 Jahren. Natürlich bist du dann nicht unbedingt ohne Job. Du musst dich dann weiterentwickeln.
Klar.
Und das hast du bei ganz vielen Feldern, ne?
Das hast du in jedem Feld inzwischen.
Genau. Also,
es wird nur nicht praktiziert.
Ja, gut, aber du musst immer bereit sein, ne? Da nicht weiterzuentwickeln. Und vielfach arbeitest du ja auch dann in ganz anderen Bereichen, als was du zum Beispiel studiert hast. Ne? Wenn ich überlege, meine Kollegen früher im Controlling in der IT, die waren alles, ne? Aber bestimmt nicht studierte Controller. Ne? Also da war alles dabei, Physiker und so weiter. Ne? Also du kannst viele Dinge machen, die dann gar nichts damit originär zu tun haben. Gut, wir schweifen jetzt hier extrem ab, aber es ist ein wichtiger Punkt, ne?
bei dem
Thema.
Ich finde, das ist ein sehr zentraler Punkt. Schach als Beruf anzuerkennen und dementsprechend ein Klima zu schaffen, in dem Kinder und Jugendliche nicht nur immer diesen Breitensportgedanken verfolgen, sondern auch wirklich auch den Spitzensportgedanken. Und das ist auch teilweise, glaube ich, in Deutschland so ein kleines Problem, auch wenn ich das so ein bisschen beobachte. Gut, ich habe jetzt nicht so die super Insights, aber immer, wenn ich das so, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn ich so Turniere beobachte oder wie mit Kindern und Jugendlichen trainiert wird oder umgegangen wird. Ich will mal ein Beispiel nennen. Okay, ich finde zu sehr, dass der Breitensportgedanke deutlich über dem Spitzensportgedanken propagiert wird zum Beispiel. Ne? Bei Jugendturnieren, bei Kinderturnieren kriegt irgendwie jeder einen Pokal. Jedes Kind kriegt einen Pokal bei Teilnahme. So, ich bin dabei, ja, hast schon was gewonnen. Irgendwie so. Warum? Warum kann man nicht direkt sagen, nee, die ersten drei kriegen einen Preis, der Rest gewinnt halt nichts. Nur weil die glückliche Augen haben, wenn sie einen Preis gewinnen. Wo ist der Anreiz? Also als ich Kind war und Jugendlicher habe Schach gespielt, ich war super ehrgeizig. Mir war es völlig egal, ob ich 50. oder 10. geworden bin. Nur die ersten Plätze haben gezählt. Also den Ehrgeiz zu wecken, Spitzenleistungen zu bringen. Ich finde, der wird viel zu wenig propagiert. Es wird viel zu sehr auf diesen Breitsportgedanken gegangen. Eine schöne, tolle Atmosphäre für alle zu schaffen. Wir sind alle glücklich. Tolle Community. Ja, ist schön. Aber wo bleiben die Spitzenleistungen? Wie kann man Spitzenleistungen fördern, wenn irgendwie alle belohnt werden? Was meinst du zu diesem Punkt? Ich bin natürlich, ich bin nicht unbedingt ein Experte bei diesem Thema. Das sind ja auch pädagogische Maßnahmen, die da ergriffen werden, um alle Kinder glücklich zu machen. Aber ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin auch eher so jemand, zum Beispiel bei Kursen, wenn man viele Kinder in einem Verein unterrichtet, dann bin ich auch dafür, dass man die auch dazu auffordert, auch wirklich Hausaufgaben zu machen, dass die wöchentlich was zu präsentieren haben, dass sie nachweisen, dass sie trainieren. Ansonsten wird das auch nicht gefördert. Entweder man fördert diejenigen, die wirklich auch wirklich stark sind und auch wirklich mit finanziellen Mitteln. Ansonsten lässt man es sein. Ansonsten, okay, dann spielen wir alle schön ein bisschen Schach, haben Spaß, aber ohne Spitzensportgedanken. Wie denkst du über diesen Komplex?
Das ist wahrscheinlich eine Frage der auch ein bisschen, also wenn man jetzt an diese Trainingsthematik denkt, ne, dass man da muss man mit Gruppen arbeiten, vermutlich, ne, weil man kann das ja so ein bisschen auch schauen. Manche wollen ja vielleicht wirklich nur ein bisschen spielen, ne, sozusagen. Der spielerische Gedanke ist im Vordergrund, finde ich auch nicht irgendwie schlimm oder so. Nö. Ist prima. Auch die können da was mitnehmen, zum Beispiel an der Konzentrationsfähigkeit arbeiten, Aufmerksamkeitsspanne, solche Themen sind wichtig. Ist aber was anderes, als wenn du jetzt wirklich ein paar hast, die jetzt wirklich ambitionierter sind, ne, dann muss man die auch mitnehmen. Ne? Das kann natürlich sein, dass die unterfordert sind, ne, von so einem, sag mal, Lala. Ne? Also das sehe ich eigentlich auch so, dass man da durchaus mehr machen kann. Es ist natürlich auch so, dass manche Veranstaltungen Ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, zum Beispiel bei der deutschen Jugendmeisterschaft, ja, wenn man sich das so anguckt. Das ist eine, finde ich, eine super Veranstaltung so für die Gemeinschaft.
Ja.
Aber es hat natürlich mit Spitzensport nichts zu tun.
Genau.
Gar nicht.
Ne? Das ist ein prominentes Beispiel natürlich.
Ja. Also ich finde es schön, ich bin da ja auch fast jedes Jahr, ne? Also diesmal hat es nicht geklappt, aber prima Veranstaltung und ich denke auch ein Highlight in der deutschen Schachszene. Aber es ist natürlich, hat nichts damit zu tun, die besten Jugendlichen da in irgendeiner Form zu fördern oder so. Muss es vielleicht auch gar nicht. Ne? Es ist einfach eine Frage, was es ist, ne? Also die Spitzenjugendlichen spielen ja auch meistens gar nicht mit. Also das sieht man ja dann auch, dass das oft der Fall ist. Ne?
So, ja, die Lewis hat
mitgespielt.
Lewis hat immer mitgespielt, weil natürlich die Gemeinschaft auch für ihn sehr wichtig war. Das zeichnet ihn natürlich auch als Charakter aus, halt, ne? Als Teamplayer. Der wollte immer dabei sein, weil, ja, mit seinen Buddies halt, ne? Ein bisschen Spaß haben und so. Und natürlich hat er dann auch deutlich mehr sich vorbereitet als die anderen. Ich war ja ein paar Mal als Trainer dabei, auch für die Hamburger Teams. Und er war immer derjenige, der natürlich immer voranging, auch viel, viel mehr sich vorbereitet hat. Da ist mir auch zum Beispiel aufgefallen bei diesen deutschen Mannschaften, die bereiten sich auch gar nicht richtig groß vor. Da wird ein bisschen nachgeguckt. Klar, die sind in so einem Sechs-Bettzimmer alle zusammen. Wie willst du dich da überhaupt vorbereiten vernünftig, wenn irgendwie jeder Halligalli macht da? Das ist also keine optimale Vorbereitung. Das ist für mich als Trainer, geht das gar nicht so halt. Das
ist mir total unverständlich. Ja, also ich frage mich manchmal, aber auch da muss ich sagen, bin ich kein Experte, aber ich stelle es mal in den Raum. Ich bin da manchmal auch ein bisschen skeptisch, was die Nominierung betrifft für diese internationalen Veranstaltungen, also für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so etwas. Weil das ist ja typischerweise auch über irgendwelche Listen, ne? Dazu musst du nicht deutscher Meister werden zum Beispiel. Man könnte es ja auch sagen, ja, du machst es so, ne? Die deutschen Meister kommen halt weiter. Also so mal vereinfacht, ne? Oder die ersten beiden oder so, ne? Dieses System, was die Amerikaner zum Beispiel machen mit ihren Leichtathletikveranstaltungen. Da musst du halt irgendwie, ich weiß nicht, Erster, Zweiter, Dritter werden, dann kommst du zu Olympia und ansonsten.
Ja, ist aber auch hart kritisiert, das Thema, ne?
Das ist ein hartes Thema, ne? Aber ich finde es manchmal schon interessant, da schickt man Leute zu irgendwelchen Welt- und Europameisterschaften, die haben noch nie ein Schachturnier gewonnen. Noch nie. Wie sollen die denn international was gewinnen? Also sollen sie mal gewinnen lernen. Ja, ist aber so. Die holen deswegen ja auch nichts. Also, naja, ich meine, ne, man muss dann auch schon mal harte Turniersituationen schaffen. Ne? Wenn man die immer in irgendwie Watte packt, dann gewinnen sie auch nicht. Ne? Also, weiß nicht. Also Sachen können natürlich vielleicht dann auch mal helfen. Ne? Dass man die, ist ja nun mal Sport. Ne? So ganz ohne Druck geht's eben nicht. Denke ich mal.
So, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift wahrscheinlich so.
Ja. Was waren denn noch? Da waren ja noch so ein paar Unterfragen, ne? Bei der
oder Unterpunkte. Ja, ich gucke gerade. Ja, wir sind im Breitensport super aufgestellt, gar keine Frage. Deutschland ist da wirklich Vorreiter, überhaupt keine Frage. Wir wollen das auch gar nicht so sehr kritisieren mit den Massenveranstaltungen, auch wenn das Wort Masse schon so ein bisschen insinuiert, so ein bisschen Kritik. Aber das sind halt immer tolle Veranstaltungen für die Gemeinschaft, für die Community, aber im Spitzensportbereich zweifelhaft für den Spitzensportbereich. Was können die Vereine tun, was können die Verbände tun, sportpolitisch? Ich weiß nicht, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, die Politik jetzt mit reinzunehmen, ne? Fördermittel, klar, Schach als nicht-olympische Sportart erhält nicht so viele Fördermittel wie die olympischen Sportarten, aber ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, ob wir Weltklasse-Spieler haben oder nicht. Ich denke, es muss intrinsisch auch immer aus einer Person herauskommen, zu sagen, ich will Schach als Beruf machen, ich hab Bock auf Schach, Schachspielen ist richtig geil und ich spiele Schach. So Faustino Oro, hat der jetzt von der argentinischen Schachverband oder von der argentinischen Politik, ich meine, diese Inflation in Argentinien, die haben keine Kohle, trotzdem gibt's da ein Riesentalent, der kommt da auf, der hat Bock Schach zu spielen und ist ein Jahrhunderttalent. Und jetzt spielt er Schach. Jetzt natürlich sind Mittel bereitgestellt, aber durch Unternehmen, die natürlich interessiert sind, ihn zu fördern. Ne? Und er natürlich super viel trainiert und den Weg auch von sich alleine gehen wird, mit seiner Familie natürlich. Ne? Hier ist natürlich, wie du sagst, so ein bisschen Zufall dabei. Ne? Da ist ein Talent, das kommt zufällig auf und das wird gefördert.
Ja, das muss dann so zusammenkommen, ja? Dass das genau passt. Es kann ja auch sein, dass dann irgendwie die Rahmenumstände so schlecht sind, dass man das aber nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Und dann lernt man die Person nie kennen, ne? Weil sie irgendwo am Anfang schon scheitert.
Das kann aber heutzutage nicht mehr passieren. Einfach allein deswegen, weil wir so viele Kinder haben, die hochkommen, die einfach online so viel spielen und dadurch so viel Spielpraxis bekommen, dass sie gut werden. Na, es gibt ja so viele gute Jugendliche heutzutage, die da hochkommen, in England, in Indien, in der Türkei, in den USA, weil sie die Möglichkeiten haben zu spielen. Es gibt natürlich auch Förderprogramme. In der Türkei wird dieses Förderprogramm immer wieder genannt. Die haben sehr viele Jahre Schach als Schulfach, glaube ich, eingerichtet. Mhm. Und da gibt es ja sehr viele gute Jugendliche, ne, inzwischen, die hochgekommen sind. Ne? Wir denken an Edis Güdel, 15 Jahre Großmeister, jetzt Jan Yagizkan Erdomuş, ich kann den Namen nicht aussprechen, der jüngste Großmeister mit 13. Da kommt super viel, ne? Wahrscheinlich dieses intensive Training in den Schulen hat wohl dazu geführt, dass jetzt sehr viele Spieler hochkommen. Aber ich tue mich, wie gesagt, schwer mit so staatlichem Programm. Ja? Wenn man der Ruf nach dem starken Staat unterstützt uns doch bitte, ja, was soll er denn alles unterstützen? Es gibt so viele Sportarten, so viele Interessensgemeinschaften, die etwas wollen. Warum sollte man Schach besser fördern als andere Dinge? Und Schach ist, glaube ich, in den Schulen sowieso schon sehr verbreitet durch die vielen privaten Initiativen, die vielen Schach-AGs. Schach ist aus meiner Sicht nicht unterrepräsentiert in den Schulen, oder?
Es ist schon relativ oft, dass das angeboten wird, ne? Als durch einen Lehrer oder dass Vereine sich da engagieren, dass da was passiert. Das ist schon, denke ich, ganz gut. Also was man jetzt sieht bei den indischen Nachwuchsspielern, dass die ja so Sponsorenverträge haben, ne? Die auch sehr
gut investiert sind.
Jetzt erst, die waren dann schon 2, 6, 70, 80 und so weiter und haben dann solche Sachen bekommen, ne? Also die mussten erstmal einen Weg gehen, ne?
Genau. Gut.
Und dann, ne, kann man vielleicht auch was aus der Wirtschaft dann erreichen, ne?
Ja, als Sponsor, wenn du Weltklasse bist, ja. Aber die ganzen Jahre bis dahin mussten die sich ja auch erarbeiten, spielen, trainieren. Und das war ja auch intrinsisch automotiviert, ne? Klar, ich weiß nicht, ob so ein Pragnananda oder Gukesh, ob die gedrängt wurden, Profis zu werden, das glaube ich aber nicht. Die hatten einfach ein Riesentalent, die haben gespielt, die haben Bock gehabt zu spielen und die wurden dann von Turnier zu Turnier gekarrt mit ihren Eltern, ne, auf der Europatour mit den ganzen indischen Bussen und sind einfach gut geworden mit der Zeit. Aber den Weg dahin, der muss ja auch intrinsisch kommen. Du musst ja Lust drauf haben. So ein Faustino Orde hat zum Beispiel Lust, die ganze Zeit zu spielen. Das hat er in dem Interview gesagt, in dem Artikel. Der will die ganze Zeit spielen, sagen die Eltern. Den müssen sie ja stoppen, ne, damit er auch mal trainiert mit den Trainern. Der würde am liebsten die ganze Zeit nur Puzzle Racer machen auf chess.com und Taktiken lösen und spielen halt. Ne? Also da ist ja ein Trend. Bei mir war das doch auch so, als ich klein war, als ich Jugendlicher war. Bei mir war es ja viel später. Und ich habe natürlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt von zu Hause aus. Aber ich hatte immer Lust zu spielen. Ne? Weil, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber mit 16, 17, ich wollte von Turnier zu Turnier gehen. Ich wollte jeden Donnerstag wollte ich in den Verein. Ich wollte spielen, spielen, spielen. Ich hatte einfach diese Motivation auch von mir aus.
Klar, nee, also ich glaube auch nicht, dass das, also die allerbesten, ne, die sind auch so, die werden nicht gedrängt.
Nee, natürlich nicht.
Das ist nicht so. Das ist auch, denke ich, bei anderen Sportarten nicht so. Und wenn, dann brennen die ganz schnell aus. Also da ist dann mal so eine Kurve und dann ist vorbei. Ne? Das muss schon aus dir selbst kommen. Da siehst du ja auch, selbst so ein Magnus, der ist auch immer noch heiß. Selbst mit paar 30, ne? Also der spielt auch alles Mögliche noch mit.
Außer klassisch, hat jetzt nicht mehr so Bock.
Ja, gut, da ist natürlich der Aufwand dann relativ hoch und wenn du dann schon alles gewonnen hast, ne, aber es ist nicht so, dass du den Eindruck hast, der hat keine Lust mehr, Schach zu spielen. Also, dass der jetzt komplett aufhören würde und sagt, ja, ich mache jetzt, ich mache jetzt Politik oder so, erscheint eher unwahrscheinlich, ne? Also, die Leute haben schon aus sich heraus dann richtig Bock da, das zu machen, ne?
Ja, ich wollte das nochmal erwähnen, weil es kommt immer wieder das Thema auf, so was ist mit der unbeschwerten Kindheit dieser Kinder? Die werden zu irgendwas gedrängt, vielleicht, was sie nicht haben, machen möchten. Verlieren sie nicht ihre Kindheit? Aber ich glaube, das ist Quatsch einfach. Ich glaube, die wollen das. Und hinter jedem Profi, egal in welcher Sportart, steckt eine jahrelange intensive Betätigung mit der jeweiligen Sportart und mit dem jeweiligen Spiel. Man wird ja nicht einfach so Fußballprofi. Ne? Auch alle Nationalspieler, die wir jetzt, man kann im Prinzip jeden nennen, ob Ronaldo oder Messi jetzt als Top-Leute, aber auch alle deutschen Fußballnationalspieler, die waren schon mit 10 in irgendwelchen Akademien, haben irgendwie alles durchlaufen, irgendwie neben der Schule und haben den ganzen Tag nichts anderes als Fußball zu spielen. Also gemäß dieser Logik dieser Leute, die meinen, man sollte die Kinder Kinder sein lassen, gäbe es überhaupt keinen Profisport.
Ja, klar. Also schwierig ist es dann bei so Themen, das gab es ja früher mal so, gerade so China oder so, die dann so Kinder ganz früh selektieren und so Geschichten, das ist ein anderes Thema.
Aber von denen gehen wir jetzt nicht aus, ne?
Von denen gehen wir jetzt, ja, ist auch beim Schach als nicht körperliche Sportart auch noch ein bisschen was anderes.
Schwierig, ne? Genau, ja. Die Selektion. Vielleicht sollten wir noch zum Abschluss noch mal kurz drüber reden, wem trauen wir es denn so ein bisschen zu, so in die Weltklasse reinzukommen aus Deutschland? Gibt es denn da Namen, so aus deiner Sicht? Kann man da irgendjemanden nennen? Also jetzt von der aktuellen Nationalmannschaft wird es schon schwierig, ne? Also so mal Donchenko, Swane, Frederik, okay, der ist jetzt 21 oder so, oder 20, Dimitri Kollas, Matthias Blühbaum, alles gute Spieler im 2-6er-Bereich, aber traust du es jemandem zu, die 2-7 zu erreichen?
Ja, punktuell kann ich mir das schon gut vorstellen, dass mit einer guten Phase, nimmt man mit Donchenko, der hatte schon 2,690 oder sowas, ne? Der war ja sehr nah dran mal, aber der war auch vor kurzer Zeit mal wieder unter 2600, ne? Also das ist so ein bisschen, das schwankt so vor sich hin, aber dass jemand dann das konstant erreicht, so ganz wahrscheinlich wirkt es nicht. Am ehesten würde ich mal Frederik Swane zutrauen, weil der Jüngste ist noch, ja, vielleicht. Aber es ist, glaube ich, nicht offensichtlich, ja, dass das irgendwie passieren muss. Also ich denke, die größten Hoffnungen hätte ich jetzt bei den deutschen Jugendlichen, bei dem Christian Glöckler, der sehr erst eine kurze Zeit Schach spielt, ich glaube 3 Jahre oder sowas, ich will jetzt nicht lügen, aber es ist nicht ganz falsch und der jetzt schon seine EM-Norm, glaube ich, zusammen hat, ne, oder?
Das weiß ich, nee, hat er nicht. Ich glaube, er hat eine oder zwei.
Das ist, glaube ich, zwei, ja? Also er ist sehr nah dran, auf jeden Fall. Und also der ist jetzt nicht ganz auf dem Level der internationalen Supertalente, aber nicht so weit weg, ne? Also das ist, denke ich, eine Chance vielleicht, ne, die man da hätte, ne, als deutscher Fan, wenn man dann die Daumen drücken soll. Aber sonst gibt es zwar gute, aber niemand, der mir jetzt so überragend auffällt.
Ja, vielleicht Leonardo Costa noch, Jahrgang 2008. Nicht, dass ich was Falsches sage, 2008, also 15 oder 16 Jahre jetzt alt, kratzt an der 2,5, macht schon gute Fortschritte in den letzten 1-2 Jahren, muss man sagen, konstante Fortschritte. Scheint auf jeden Fall das Zeug zu haben, in dem Bereich 2,6 vorzustoßen, aber 2,7 ist halt immer sehr schwierig. Ne? Da sind ja super wenig Spieler, die in diesem Bereich vorstoßen. Es ist tatsächlich so wahnsinnig viele Namen können wir da gar nicht nennen. Ne? Es gibt viele junge, talentierte Spieler, auch die immer wieder genannt werden. Aber diese Kurve, die wir genannt haben, wie bei Keimer oder Engel, dass man schon früh absieht, ne? Dass die diese Weltspitze erreichen oder dass die sehr, sehr starke Großmeister werden, gibt es gerade auch nicht so richtig, ne? Muss man sagen. Und kann man dann an der Hand abzählen, auch die Namen.
Ne? Es ist ja auch so, also es ist nicht jetzt. Also vor kurzem gab es ja mehrere dieser, ne, Faustino Oro war ein Thema jetzt, der jüngste EM ist jetzt aller Zeiten, ne? Und dann gab es jetzt hier diesen Spieler, der haben gerade Peng oder Punk, ich habe schon mal vergessen, der jetzt die 2-2 erreicht hat mit 9, ne? Und da kann man sich ja anschauen, da sind ja einige, die jetzt so jung dann schon so gut sind. Ich denke, das verschiebt sich auch immer wieder weiter, ne, nach unten beim Alter, ja. Und das heißt, wenn man dann heute in die Listen guckt, ne, wenn man dann guckt, so was nicht Deutsche unter 10 Jahre, naja, also wenn die dann nicht schon mal deutlich über 2000 haben, dann ist das irgendwie zu wenig, ne? Also gut, manchmal gibt es ja diese so ein bisschen später Starter, ne? Aber
ja, mit den Zahlen müssen wir ein bisschen aufpassen, wegen dem Faktor 14. Auch bei diesem Ethan Peng, das ist so ein bisschen übergewertet gerade. Da gibt es andere Namen, die deutlich besser sind. Man muss das, glaube ich, an den Turnieren und an den ich glaube, man kann das viel besser an den Weltmeisterschaften ablesen. Wer da vorne landet, bei diesen U8, U10 Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, das sind die Namen, die dann auch danach immer wieder auftauchen, ne? Auch wenn die da vielleicht nicht so viel Zahl haben. Aber tatsächlich fehlt es so ein bisschen in der Breite nicht, aber in der Spitze fehlt es weiterhin, ne? An Spielern, von denen man erwarten kann, dass sie irgendwann Weltklasse werden. Für mich, abschließend für mich, wirklich Schach als Beruf fest etablieren im kollektiven nicht nur Gedächtnis, sondern in der Aufmerksamkeit, in der Öffentlichkeit, dass Schach als Beruf absolut lohnenswert ist und so ein bisschen davon abkommen, den Leuten aufzudrücken, was sie zu tun haben. Freie Berufswahl, letztendlich ist es keine freie Berufswahl, auch wenn man in Deutschland jegliche Berufe ergreifen kann. Es ist immer relativ stark vorgegeben, gerade in so einem, man muss sagen, sehr konservativen Konstrukt, ne, was die Berufe gibt, betrifft in Deutschland, ne?
Ja, ja, du hast ja sogar manchmal so Fälle, wo dann die, wo einfach der Beruf des Vaters oder Mutter ergriffen wird, ne?
Ja, klar.
Vater war schon Arzt, bin ich auch. Wirklich, also der Bruder hat gar nicht groß drüber nachgedacht.
Das ist der Standard,
ne? Oder so. Klar. Das ist sehr oft so, ne?
Ja, ja, klar.
Und dann manchmal dann auch vielleicht an den Fähigkeiten und Interessen wirklich vorbei, ja? Einfach nur so, ja, muss halt so sein, ne? Und dann Ja, gut, es ist auch manchmal, es ist auch schwer, ne? Also ich hatte damals auch zum Beispiel wirklich ein Orientierungsproblem nach dem Abitur, ne? Weil ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich auch noch richtig, also ich habe an vielen Sachen Interesse gehabt, aber zu 100% war ich eigentlich nur an Schach interessiert. Und natürlich war das absurd, damals irgendwie Profitum, weil ich war viel zu schlecht.
Ja, wir waren auch zu schlecht, zu spät.
Zu schlecht, ne? Klar. Ne, aber da gab, damals gab es natürlich auch noch nicht so diese Optionen wie heute, ne, für diese,
ja,
für die, ne, heute hast du dann viel mehr Möglichkeiten, was, wo ich nicht meine, dass ich damals was falsch gemacht hätte oder so, aber heute sind Optionen dann anders, ne. Man kann also im Umfeld des Schachs ja auch noch einiges machen, ne, durchaus, ne? Aber da muss man natürlich auch in den Dingen dann auch irgendwie gut sein, ne, oder da irgendwas anbieten können, ne. Es ist, aber es ist ein anderes Thema als jetzt das Thema Weltklasse oder so, ne.
Der Weg ist natürlich auch extrem steinig, ne? Das muss man sagen. Es ist extrem, mit extrem viel Arbeit verbunden, wenn man Weltklasse werden möchte im Schach. Von früher Kindheit an wirklich super viel zu trainieren. Und wenn man sieht, dass es halt weltweit inzwischen so viele Spieler gibt, die wirklich ganz hart trainieren und diesen Weg gehen, dann ist es natürlich auch so ein bisschen Survival of the Fittest. Und wenn es in Ländern wie Deutschland, die immer noch weltweit betrachtet, global betrachtet natürlich noch ein ganz anderes Lebensniveau haben. Qualität hier, Lebensqualität ist natürlich viel höher. Man kann mit so vielen Berufen so viel Geld verdienen hier normal. Dann ist es natürlich verständlich, warum viele diesen Weg nicht gehen, ne? Im Vergleich zu Ländern, in denen es vielleicht mit Berufen, mit denen man hier viel Geld verdienen kann, dort nicht so viel Geld verdient. Dementsprechend ist natürlich auch zu verstehen, dass vielleicht viele diesen Weg nicht gehen wollen oder die Eltern eher einen in eine konservative Richtung drücken. Ne?
Ja, ja, klar. Es ist nicht unplausibel, natürlich. Ne? Mhm. Wobei ich immer denke, wer jetzt versucht, also in die Weltspitze zu kommen und irgendwie wenigstens grob diese Möglichkeit auch plausibel ist. Ne? Also man, es bringt ja nichts, wenn jemand 18 ist und hat 2400, der ist raus. Ne? Aber wenn man jetzt irgendwo grob sich das will, dass das realistisch ist und nehmen wir mal an, man scheitert daran. Man wird jetzt nur Top 100, nur in Anführungszeichen. Ne? Damit hast du ja nicht deine berufliche Laufbahn für den Rest deines Lebens in die Tonne geschmissen. Ne? Also damit kannst du immer noch eine Menge anderer Dinge machen, ne? Weil viele andere Top-Sportler, die dann vielleicht nicht, in anderen Sportarten meine ich jetzt, die nicht Weltklasse sind, die haben damit trotzdem noch irgendwas gemacht. Ne? Die sind dann in andere Bereiche gegangen, ne? Und gesagt, hier gut, ich war halt Profi, okay. Und hab dann irgendwie meinetwegen mit 25 festgestellt, es hat nicht ganz gereicht. Ja, dann machst du was anderes. Ne? Also du hast dann trotzdem Erfahrung, du hast ein Netzwerk unter Umständen. Man muss halt clever sein. Dann kann man damit auch noch was machen. Also es ist nicht so, dass das verlorene Zeit ist. Ne?
Ich glaube, ich muss ein paar Interviews machen mit den Nationalspielern, wie es bei denen gerade aussieht so. Aber ich weiß gar nicht, ob die so offen darüber reden würden, finanziell. Ich zum Abschluss vielleicht noch einen Nationalspieler, den will ich gar nicht nennen, früherer Nationalspieler, mit dem ich, den ich gut kenne. Und da habe ich mal auch gesprochen, so über finanzielle, über seine Finanzen, ob er gerne Schachprofi ist. Und ja, er hat das direkt beantwortet. Ich finde es super, Schachprofi zu sein. Ich bin mein eigener Herr. Ich kann machen, was ich will. Klar, ich verdiene nicht so viel wie andere in anderen Berufen, aber es ist das, was ich will. Und es macht mir Spaß. Es macht mich glücklich. Und er hat das halt abgekoppelt von seinem Einkommen halt. Ne? Mhm. Er war trotzdem zufrieden, halt, obwohl es nicht so viel ist, wie er hätte verdienen können mit einem normalen Beruf. Wenn wir wieder dieses doofe Wort normal hier benutzen halt. Ne? Das fand ich eine sehr, sehr sympathische Antwort. Und so sollte es eigentlich auch sein. Die Leute sollten mit dem zufrieden sein, was sie tun, unabhängig davon, wie viel sie verdienen. Natürlich weiß ich, dass viele Menschen danach trachten, so viel wie möglich zu verdienen, so viel Reichtum, materiellen Reichtum anzuhäufen. Aber wir wissen alle, dass das nicht unbedingt der Grund ist dafür, ob man am Ende des Tages glücklich ist oder nicht.
Ja.
Wort zum Sonntag von mir nochmal.
Sein Leben ausfüllen, ne? Das wird nicht mit Geld ausgefüllt. Ja.
Hilft natürlich. Will ich gar nicht bezweifeln, aber viel wichtiger ist es, etwas zu tun, was einen ausfüllt.
Ja, genau. Ja, gut, wir sind wieder da in, glaube ich, 3 Wochen, ne? Weil, kleine Pause, also eine Woche länger oder so, weil ich bin mal in Urlaub, ne?
Bist mal wieder in Urlaub, ne? Das füllt dich auch aus. Ist ja Sommer.
Ja, muss man auch mal machen.
Ne? Natürlich,
okay.
Natürlich.
Also, dann bis bald. Gerne wieder neue Themenvorschläge reinschreiben in die Kommentare und dann geht's Ende Juli weiter oder so in der Art, ne?
Ja,
glaube ich.
Ja. Mach's okay. Gut.
Tschüss.
Tschüss.